Hallo und willkommen zur neuen Runner's World Podcast Folge. Das ist Folge Nummer 53, die Ende Januar 2021 online geht, während wir uns noch immer in der Coronavirus-Pandemie befinden. Und damit einhergehend gibt es auch ganz, ganz viele Fragen, die sich Läuferinnen und Läufer momentan stellen. Und um zumindest einige dieser Fragen, die man sich da jetzt eben stellt rund ums Laufen und wie das so ist mit dem Coronavirus, Infektionsgefahr, Maske, haben wir für diese Folge mit zwei Medizinern gesprochen. Erst mit dem einen, dann mit dem anderen, die uns da kompetent Sachverhalte erklären konnten, Ratschläge, wie man sich verantwortungsbewusst verhalten kann und auch Motivationstipps geben konnten. Das so viel also schon mal vorweg. Jetzt geht's los mit dem ersten Gespräch, danach folgt das zweite. Und wir hoffen, dass ihr vielleicht sogar aus beiden den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen könnt. Viel Spaß mit dieser Folge wünschen wir euch. Wir haben in unserem Podcast schon ganz oft darauf verwiesen, dass wir zur Coronavirus-Thematik selbst keine Mediziner sind und dachten uns deswegen, es wird jetzt aber mal Zeit für medizinischen Klartext. Deswegen ist heute unser Gast Paul Schmidt-Hellinger. Hallo Paul.
Hallo, grüß dich.
Du bist uns heute aus Berlin zugeschaltet, wo du ja auch als Arzt Mediziner an der Charité bist und du bist ganz wichtig selbst auch sehr erfolgreicher Läufer als DLV-Verbandsarzt tätig. Und da dachten wir, somit bist du der ideale Ansprechpartner, um uns da ein bisschen Fakten zu vermitteln. Wie ist das jetzt eigentlich? Und uns alle Fragen zu beantworten, die Läufer jetzt haben rund um die Pandemie und was man da so beachten sollte.
Ja, gerne. Soweit wie das mir das möglich ist. Als Wissenschaftler ist man natürlich auch einfach auf die aktuelle Datenlage immer angewiesen. Und die ist halt bei weitem nicht vollständig. Ne?
Klar, neue Situation für alle irgendwie. Genau, und wahrscheinlich seid ihr da als Mediziner auch so ein bisschen am Gucken, was passiert jeden Tag, nicht?
Ja, das. Und man ist natürlich auch einfach zurückhaltend. Also die Gesellschaft kennt sich, denke ich, seit 2020 irgendwie mehr mit Statistik und wissenschaftlichen Daten aus, einerseits. Und andererseits, ja, werden dann auch mal schnell Zahlen durcheinander geworfen. Und da muss man sich auch genau in seinen Aussagen eher relativierend verhalten und kann nicht selten definitive Aussagen treffen. Ich denke, das ist so als Vorbemerkung ganz, ganz wichtig.
Und wie ist es gerade so für dich persönlich als Arzt? Also du bist ja mittlerweile sogar auch in der Pneumologie tätig.
Ja, letztendlich die Hygienemaßnahmen, die mittlerweile die meisten, sagen wir, Betriebsstätten oder Arbeitsstätten betreffen, die sind halt einfach allgegenwärtig, ne? Also einfach auch, wie viele Leute dürfen in einem Zimmer sein, natürlich das Maske tragen. Aber da muss man einfach sagen, das Maske tragen, gab es ja auch schon vorher. Also wir hatten ja auch schon vorher Patienten mit offener Tuberkulose, wo man letztendlich sogar eine FFP3-Maske trägt. Also ich denke, gerade im medizinischen Bereich ist man noch am meisten daran gewöhnt, Maske zu tragen. Was sich teilweise eben auch sehr positiv entwickelt hat, ist natürlich die Digitalisierung. Also Morgenbesprechungen und auch Fortbildungen finden digital statt. Ich hatte Ende des Jahres lange Elternzeit und war trotzdem noch in der Lage, einfach von zu Hause aus Fortbildungen wahrzunehmen, was halt sonst einfach nicht die Möglichkeit gegeben hätte. Und ansonsten, der Krankenhausalltag ist für uns, ja, wie bei jeder anderen Infektionskrankheit, muss man sich entsprechend schützen. Und ich denke, gerade im Medizinbereich sind wir da alle sehr professionell und anpassungsfähig. Also da sehe ich das schon als sozusagen professionellsten Weg. Genau. Und ich selbst als Sportler, sage ich mal, sehe auch irgendwelche Dinge wie den ganzen Tag mit Maske rumlaufen eher als Herausforderung und möchte da und kann auch gar nicht irgendwie da darüber jammern einerseits und andererseits haben wir ja schon sozusagen vor der Pandemie schon öfters darüber gesprochen, ob Training mit Maske nicht auch einen Trainingsvorteil letztendlich bringt und lustigerweise geht da auch die Forschung voran. Also das ist eigentlich interessant und herausfordernd, sagen wir es mal so.
Also das heißt, du als Läufer gehst jetzt auch mit Maske laufen?
Das kommt drauf an. Also ich bin grundlegend jemand, der bei kalten Temperaturen mit Tuch vor dem Mund läuft, also klassisch mit einem Schlauchtuch, einfach weil die Luftanfeuchtung dann für mich besser funktioniert, weil wenn ich irgendwie viel und lange kalte Luft oder kältere Luft einatme, dann ist eher so, dass ich danach auch mal ein bisschen nur mit einer schleimigen Nase oder so reagiere. Ich mache das ja persönlich so, dass ich auch häufig, ich habe 16 Kilometer Arbeitsweg und um die 32 Kilometer Laufen am Tag schaffe ich dann auch nicht immer. Das heißt, ich laufe teilweise eine Strecke und die andere Strecke laufe ich und fahre aber dann auch ein Stück weit mit der S-Bahn. Und auf den S-Bahnhöfen und in der S-Bahn trägt man ja dann sowieso entsprechend eine Maske. Ich habe da eine FFP2-Maske auf. Also interessanterweise das, was jetzt immer mehr als Forderung kommt, habe ich meistens schon 2-3 Monate vorher selbstständig gemacht, aufgrund des, sage ich mal, gesunden Medizinerverstandes. Und meistens ist es dann so, dass ich die letzten Meter nach Hause einfach natürlich auch mit der Maske auf nochmal gelaufen bin, weil ich viel zu faul war, dann zu wechseln zwischen Maske und Schlauchtuch.
Ne? Okay.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen draußen aufgrund der Infektionsgefahr, wenn wenig Verkehr ist, mit Maske laufe. Es ist aber tatsächlich schon so, wenn ich zur Arbeit laufe, bei uns auf dem Klinikcampus ist sowieso Maskenpflicht. Und wenn es in Berlin-Mitte dann relativ eng auf den Fußwegen wird und bei mir ist ja Laufen dann eben nicht nur Spaß, sondern auch irgendwie an der frischen Luft zur Arbeit kommen und wenn dann wirklich viel Fußgängerverkehr ist, ne, und ich nicht permanent stehen bleiben möchte und abbremsen kann, ist es dann irgendwann auch nicht mehr möglich, dann mache ich es meistens schon so, da ich ja sowieso die Maske ab Campusgelände aufsetzen muss, setze ich sie meistens dann schon ein bisschen eher auf, wenn einfach mehr Publikumsverkehr ist. Weil das, was sozusagen die Luftströmungen angeht, kann keiner nachweisen, wie weit irgendwie mein forcierter Atem durch das Laufen dann doch gepresst wird. Ne? Und ich kann als theoretisch ansteckender da irgendwie Viren verbreite einerseits und andererseits hat es ja auch eine gewisse Vorbildfunktion beziehungsweise Sicherheitsfunktion. Das heißt, also noch vor einem Jahr war es so, wenn man mit Maske rumgelaufen ist, dann dachten die Leute, okay, du hast ganz sicher eine ansteckende Krankheit und man muss einem total aus dem Weg gehen. Und jetzt ist so, der hat eine Maske auf, der kann mich vielleicht weniger anstecken, das sorgt vielleicht auch für weniger Konflikte als Läufer gegenüber Fußgängern beispielsweise. Und von den wissenschaftlichen Daten ist es ja so, die Leistungsfähigkeit ist unter der Maske nicht eingeschränkt, zumindest in Laboruntersuchungen, wenn man so 20 bis 40 Minuten da auch bis zur Maximalbelastung unter der Maske trainiert. Aber es steigt ein Müh mehr der Kohlenstoffdioxidgehalt in der Ausatmenluft an, weil man natürlich ein Stück weit sein Kohlendioxid auch rückatmet. Und das kann theoretisch einen kleinen Leistungsvorteil schon bringen, aber gibt auch Berichte, dass das sozusagen ein bisschen tatsächlich Kopfschmerzen bereiten kann, also sozusagen zu neurologischen Nebenwirkungen führen kann. Aber wie gesagt, schon eingangs, ich sehe das eher als Herausforderung und versuche mich da vorbildlich zu verhalten. Ja.
Ja, da kommt dann auch der sportliche Ehrgeiz wieder ein bisschen durch.
Ja, genau. Ne? Also sozusagen aus der Not eine Tugend machen sozusagen.
immer eine gute Idee. Ich wollte auch gerne nochmal so ganz allgemein, nennen wir es Mythen ansprechen, die vielleicht aber auch doch gar keine sind, weil sie nämlich stimmen. Man hört ja immer, Ausdauersport und Laufen ist tatsächlich auch gut fürs Immunsystem, also schützt vielleicht auch vor einer potenziellen Infektion mit einem Virus. Stimmt das denn? Kannst du das bestätigen?
Letztendlich, wenn wir uns die Forschung anschauen zu Sport und im Englischen heißt das ORTI, das ist ein Akronym und steht für Upper Respiratory Tract Infection, also die klassische Erkältungsinfekt. Darüber gibt es die meiste Forschung. Und dann schaut man sich immer Vergleichsgruppen an, also die, nicht sportliche Normalbevölkerung und die Bevölkerung, die ungefähr so den Aktivitätsempfehlungen folgt. Und Aktivitätsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind 150 Minuten, also 2,5 Stunden bis 300 Minuten, also 5 Stunden moderate sportliche Betätigung, also Joggen. pro Woche, ne, 5 Stunden Joggen, da kann man sich ja schon als Läufer bezeichnen. Ja, und da ist es tatsächlich so, wenn man dann das Ganze über mehrere Saisons betrachtet, dann kann man die Anzahl der Ortis, also der Erkältungsinfekte, tatsächlich reduzieren. Ne? Weil wie soll man es ja sonst zählen? Also man kann einfach nur letztendlich 100 Leute nehmen, die einfach drei Wintersaisons beobachten, ne? Und dann zählen, wie viele sozusagen Erkältungseffekte haben die im Schnitt. Und dann hat die eine Gruppe, sag ich mal, in 3 Wintern vielleicht insgesamt 5 Infekte und die andere Gruppe 3. Ne? So ungefähr im Verhältnis. Also das ist tatsächlich so epidemiologisch, also in Beobachtungsstudien, reduziert so ein moderates Training tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für einen Erkältungsinfekt. Wenn es in den Leistungssport hineingeht und wir sozusagen damit den Körper ein Stück weit auch mehr stressen, dann kann das schon sein, dass dann die Anzahl der Erkältungsinfekte wieder gleich ist über die Saisons hinweg. Und dann kommt es aber immer darauf an, wie man sich verhält, eben beispielsweise nach einer anstrengenden Belastung, ne? Welche Hygienemaßnahmen man einhält. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die wissenschaftlichen Untersuchungen der nächsten Jahre, die letztendlich die klassischen Erkältungseffekte mal zusammenzählen, jetzt in diesen Saisons mit Lockdown und Hygienemaßnahmen im Vergleich zu den Jahren davor. Weil was ich mitbekomme ist, wir haben hier sehr viele natürlich auch Corona-positive Sportler. Ne? Und die zählen wir natürlich auch alle und sehen wir auch alle. Wir sehen ja sonst nicht jede, sage ich mal, erkältete Sportlerin. Du merkst, ich versuche zu gendern und mich da auch anzupassen. Und ich kann mir, also mein Gefühl ist aktuell, dass normal erkältet ohne Corona-positiven Test es mittlerweile weniger sind aufgrund der Hygiene. Maßnahmen von den Hochleistungssportlerinnen. Aber ja, moderates Ausdauertraining, so wie wir das sozusagen als Lauftraining empfehlen, wenn es jetzt sozusagen jetzt nicht die sehr, sehr anstrengende Marathonvorbereitung auf neue Bestzeit ist, führt zu weniger Erkältungsinfekten im Schnitt über die Winter hinweg.
Das heißt, ein intensiveres Training wäre da schon ein Risikofaktor. Ein Stichwort ist vielleicht auch der sogenannte Open-Window-Effekt, von dem vielleicht viele schon mal gehört haben. Und das Stichwort besagt ja, dass man nach Trainingseinheiten über einen gewissen Zeitraum hinweg eigentlich anfälliger ist für Infektionen. Gibt es da dann einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, wie intensiv ich trainiert habe?
Ja, tatsächlich. Und Intensität sollte man da als Kombination aus sozusagen Intensität, also Tempo und Dauer sehen. Und die besten Untersuchungen gibt es letztendlich zu MarathonläuferInnen. Und kann man da natürlich auch 2 Wochen nach einem Marathon dann die Anzahl der Infekte in der Gruppe der MarathonläuferInnen zählen und in der Gruppe der, die normal einfach weiter trainieren. Und das ist dann in der Gruppe Marathon schon erhöht. Einerseits und andererseits, dieser Open-Window-Effekt ist tatsächlich auch zellulär nachweisbar. Also wir können ja im Studium nach einem Marathon Blut abnehmen und dann die Anzahl der Immunzellen zählen. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Anzahl der Immunzellen auch für das unspezifische Immunsystem, ne, achtmal so eben Erkältungserreger abzuwehren, die sinkt nach einem Marathon relativ schnell ab. Und man sagt so, eigentlich, gut, die Untersuchungen, also sozusagen, wenn man sich die Blutuntersuchung anschaut, also schon nach 2 Stunden sinken ja die Immunzellen ab und sind bis zu 72 Stunden wirklich erniedrigt. Ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass man genau eben 2 Stunden nach dem Marathon in einem vollen Bus mit Menschen ohne Maske sitzt und dann eine relativ hohe Dosis an Erkältungsviren einatmet und dann, sage ich mal, eine niedrige Immunzellzahl einerseits im Blut und wenn man, man kann auch Proben aus dem Rachenspeichel oder Rachenschleim entnehmen und da einfach eine geringere Immunität hat, vielleicht auch einen relativ ausgetrockneten Rachen, einfach durch, sage ich mal, über 2 Stunden intensives Ein- und Ausatmen, was einfach die Schleimhäute austrocknet und damit auch die physikalische Schleimfunktion und Schleim heißt ja eigentlich auch sozusagen jegliche Arten von Keimen und Dreck wird letztendlich fließt nach oben und wird dann in den Magen geschluckt und dann durch die Magensäure zum größten Teil inaktiviert. Und diese Funktion, die ist halt einfach eingeschränkt, wenn man sozusagen lange intensiv unterwegs war, dehydriert ist und dieses Open Window selbst zellulär nachweisbar, zwei oder eigentlich direkt nach der Belastung bis 72 Stunden. Und die Erkältungen, die danach folgen, die treten natürlich dann auch bis zu 2 Wochen danach auf. Ne? Hm. Weil ja es eben auch eine Inkubationszeit haben. Ne? Und das ist eben genau auch der Punkt. Inkubationszeit heißt der Zeitpunkt vom Anstecken bis zum Symptombeginn. Ne? In dem Zeitpunkt kann man positive Tests auch auf jegliche Erkältungsviren, eben auch Coronavirus, haben. Noch keine Symptome und das kann aber auch losgehen. Ne? Deswegen soll man ja nach einem Marathon sehr intensiven Belastung auch eine Off-Season, eine kleine einlegen. Ne?
Ja, ja.
Genau, und als ein hormoneller Mitspieler in dem Bereich wird auch oft noch das Cortisol gemessen, also ein chronisches Stresshormon. Und das kann man zum Beispiel auch im Speichel nachweisen. Und das ist natürlich auch nach intensiven Belastungen deutlich erhöht. Und vom Cortisol wissen wir, wenn wir das beispielsweise auch als Medikament geben, dass es das Immunsystem auch stark einschränkt. Das wollen wir manchmal, weil manchmal ist das Problem einer Erkrankung auch ein zu überaktives Immunsystem. Aber wenn der Körper es eben selbst chronischer Stress oder eben auch akuter Stress, Marathon, dann in so sehr großen Mengen mehr als normal ausschüttet, das Immunsystem beeinträchtigt. Und wenn wir dann über viele Menschen hinweg die Anzahl der Infekte zählen, dann ist die darunter erhöht. So als, sage ich mal, hoffentlich nicht zu umfangreiche Erklärung des Open-Window-Effektes.
Nee, das fand ich schon sehr interessant. Und diese 72 Stunden finde ich auch, also so langen Zeitraum hätte ich mir das jetzt gar nicht vorgestellt, ehrlich gesagt.
Ja, also
in meiner Vorstellung war das so irgendwie ja 2-3 Stunden und dann ist auch wieder gut.
Ja,
das sind ja schon.
Wenn ich das jetzt so erzähle, dann der Vollständigkeit halber muss ich dann eben auch sagen, was man gegen machen kann. Ne? Und das wäre halt eben einfach der schnelle Recovery Drink nach dem intensiven Wettkampf oder der intensiven Einheit. Denn wenn eine Kohlenhydrate gut auffüllt, seinen Flüssigkeits- und damit auch beispielsweise Natriumhaushalt gut auffüllt und noch ein paar Eiweiße zu sich nimmt, also ganz normale Recovery-Kost zu sich nimmt und zwar schnell, dem seine sozusagen Zellzahl fällt halt nicht so stark ab. Ne? Also deswegen sieht man auch mehr und mehr AthletenInnen im professionellen Bereich, die eigentlich wirklich direkt nach dem Lauf gleich schon die Trinkflasche mit dem Shake oder den Snack zur Hand haben, ne? Und eben nicht erst eine Dreiviertelstunde und dann vielleicht in der Zeit noch mit der S-Bahn oder irgendwie nach Hause fahren und völlig vertrocknet dann sozusagen die Keime einatmen. Ne? Mhm. Also genau, das wäre auch ein wichtiger ernährungsmedizinischer Aspekt, da schnell wieder aufzufüllen. Nicht nur für, sage ich mal, das bessere Training danach, sondern auch für die Infektwahrscheinlichkeit.
Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Tipp. Genau, Infektwahrscheinlichkeit vielleicht so als Stichwort zum Anknüpfen. Wir hatten das ganz am Anfang schon mal ein bisschen thematisiert, beziehungsweise du hattest das mit der Ansteckungsgefahr beim Laufen. Also mitunter wird uns berichtet, oder ich habe es auch selbst schon erlebt, dass man als Läufer von entgegenkommenden Spaziergängern ja regelrecht angefeindet wird. Aus Angst vor Ansteckungsgefahr. Und die Frage ist natürlich nun, soweit man das schon sagen kann oder es Hinweise gibt, ist die gegeben? Wie ist das mit den 1,5 Metern? Reicht das tatsächlich aus oder wäre es tatsächlich sinnvoller, wenn wir jetzt einfach alle mit Maske laufen würden, nach aktuellem Wissensstand?
Also nach aktuellem Wissensstand, und der war eigentlich auch schon am Anfang des Jahres da, ist es tatsächlich so, dass die Aerosole durch das verstärkte Atmen beim Laufen, ne, das ist ja mehr als nur Ruheatmung einerseits, und auch durch, sage ich mal, die Bewegung des Aerosol ausstoßenden Person und dann der gegebenenfalls Aerosol einatmenden Person, das ist ja alles mobil und eine theoretische Ansteckungsgefahr besteht da auf jeden Fall. Also das heißt, wenn man sozusagen in Spur des Fußgängers läuft und dann irgendwie selbst 3 Meter vorher ausweicht, dann sozusagen kurz vorher noch mindestens 1,5 Meter nach vorne Aerosol versprüht, ne, und der Fußgänger, die Fußgängerin da hineinläuft, natürlich kann man das da einatmen. Also das ist leider gerechtfertigt. Und dann ist halt immer die Frage, ja, wie verhält man sich? Also ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Aktuell irgendwie möchte man ja, sage ich mal, zu seiner Joggingstrecke kommen. Man muss sich dann halt immer überlegen, sage ich mal, wie oder wann gehe ich wo laufen, um halt diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Weil einfach Maske tragen bringt relativ wenig, weil wenn man die Maske, also permanent die Maske beim Laufen trägt, dann ist die irgendwann durchfeuchtet, eben mit dem eigenen Aerosol, ne? Und hat dann, sage ich mal, seine Schutzfunktion nicht mehr zu 100%. Und dann ja, ist das eigentlich auch mehr ein psychologischer Effekt, dass man sozusagen dem Konflikt oder der Angst aus dem Weg geht, wenn man mit Maske läuft, einerseits. Aber dann muss man sich halt eher, dann wird es halt eher eine soziologische Frage. Also wer ist denn, sind wir so, wer ist der Stärkere auf dem Fußweg? Ne? Einerseits und dann andererseits, muss ich denn als, sage ich mal, aktiver Mensch, der sowieso, sage ich mal, sehr gerne laufen geht und für dem ist es vielleicht mal kein Problem ist, mal eine Stunde eher noch zu gehen. Das waren ja auch immer so Überlegungen in der Anfangszeit in Spanien. Von wann bis wann darf man eigentlich laufen gehen? Sollte man vielleicht eher versuchen, etwas mehr antizyklisch zu trainieren? Ne? Und ich frage mich mal, den Menschen, die es sowieso schon schwer haben, rauszukommen, ich sag mal, der depressivere Teil der Gesellschaft, der inaktivere Teil, der, sage ich mal, nur wenn die Sonne scheint, dann doch mal rauskommt und ein bisschen Vitamin D bilden kann. Also die auch motivationell Schwächeren, ne? Sollte man denen vielleicht dann einfach den Vorrang geben, ne? Und sagen, okay, mir reicht es aus, wenn ich wirklich 7.30 Uhr, wird es aktuell hell, dann 7.30 Uhr laufen gehe und eben nicht 13, 14 Uhr, wenn alle dann draußen sind. Ne? Also eher das Problem antizipieren, ne? Weil Maske ist dann auch eigentlich nur ein Pseudoschutz. Ne? Und ja, auch wir können als LäuferInnen genau in den, wenn dann ist das der letzte Kilometer, unser Rachen ist schon ausgetrocknet und dann laufen wir direkt in die Gesprächswolke, Aerosolwolke, Aerosolwolke der FußgängerInnen. Ne? Und ich überlege mir nur, wie oft ich Rauch rieche von Menschen. Und zum Glück Rauch verteilt sich noch ein bisschen stärker als Aerosole. Ne? Aber dann weiß ich auch, ja, ich bin eigentlich, wenn ich den Rauch rieche, habe ich ihn eingeatmet. Ist das Nikotin oder ist das Tabakmolekül oder Rauchmoleküle sind dann in meiner Nase gelandet.
So kann man sich das dann analog mit den Aerosolen auch
vorstellen. Ungefähr so, genau. Die Distanzen sind ein bisschen unterschiedlich, aber da ist Aerosole sind bis zu 15 Meter nach dem Läufer. Der LäuferIn noch nachweisbar und noch nicht zu Boden gesunken und noch in einer Atemhöhe im Falle. Ne? Also leider kann ich da überhaupt keine Entwarnung geben.
Okay, das heißt, es ist sinnvoll, sich auch aktuell Laufstrecken zu suchen, die möglichst einsam sind. Wie, wenn es geht, aus der Stadt raus, wenige Menschen treffen.
Ja.
So, und dann die Maske vielleicht in der Tasche haben und sie dann...
Genau.
Sobald es belebter wird, erst aufsetzen, damit sie eben nicht durch.
Das sowieso. Und man muss sich ja auch immer überlegen, okay, was passiert, wenn ich umknicke? Dann wie muss ich, womit bedecke ich mich, wenn ich dann in ein Taxi steige oder in den Bus steige? Oder was ist, wenn ein Notfall ist und ich muss jemanden reanimieren oder anderweitig helfen und habe dann keine Maske mit? Darf ich dann nicht reanimieren wegen Eigenschutz? Also von daher, es macht totalen Sinn, immer eine Maske dabei zu haben. Genau, und dann macht es Sinn, wenn große Menschenaufkommen sind, die auch einfach zu tragen, unabhängig der Regularien, wo die Maske Pflicht ist oder nicht, kann man da einfach auch nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. Plus vor allem ein bisschen auch jetzt an die Gewöhnung beziehungsweise auch das Verständnis, dass die Maske die Leistung nicht beeinträchtigt. Zumindest nicht auf die kürzere Dauer.
Und es sogar eher noch leistungsfördernd sein kann, halten wir das mal so fest.
Tatsächlich, weil eben so um 5-6% der Kohlenstoffdioxidgehalt in der, sage ich mal, Ein- und Ausatmenluft dann ansteigt und das einen Trainingseffekt für die Atemmuskulatur und auch der erhöhte Atemwegswiderstand durch die Maske die Atemmuskulatur ein Stück weit trainieren kann. Ja.
Gut, also halten wir mal fest, die eigene Eitelkeit, die ist, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wahrscheinlich irgendwie auch ist, getrost über Bord werfen, Maske häufiger tragen, auch beim Laufen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe das also auch vor Corona-Zeiten, vielleicht ist man als Mediziner da auch noch mehr, viel mehr Nerd oder eben auch Leistungssportler, der halt eben dann, auch früher bin ich mal 40 Kilometer im Training gerannt, ne? Da hatte ich nie Bock, mich auch mit einem normalen Erkältungsvirus anzustecken. Und habe mich schon entsprechend immer geschützt, damals nicht mit FFP-Maske, ne? Aber so das Klassische, was die, was in Asien vorherrscht, sage ich mal, bei vielen Menschen aufkommende Maske tragen, das habe ich schon immer bevorzugt. Von daher bin ich da eindeutig auch aus dem Maskenlager, sage ich jetzt mal.
Oder auch so ein Phänomen, die Hände schütteln, ne?
Ja, habe ich nie gewollt. Und wir hatten auch schon, auch im DFV, gerade im Hinblick, das kam noch viel mehr auch auf zur Europameisterschaft 2018. Auch da haben wir schon eingeführt, dass man möglichst sich mit Ellenbogen Füßen begrüßt und eben nicht mehr mit Handschlag, um halt Infektionsgefahr zu vermeiden. Also das sind, wenn man sich ältere Infografiken anschaut, auch im Hochleistungssportbereich, ähneln die sehr, sehr stark den aktuellen Infografiken für die Allgemeinbevölkerung.
Ah, okay. Verrückt. Also genau, in meiner Lebenswelt gab es diese Überlegung tatsächlich nicht in dem Maße. Ne? Also Hände schütteln war dann irgendwie ganz normal. Und das ist dann vielleicht so ein Unterschied zwischen leistungssportlich orientierten Athleten und dem Hobbysportler.
Ja, und auch individuell. Ne, also natürlich gibt es dann trotzdem immer noch selbst Menschen, die wirklich eindeutig von Hygienemaßnahmen auch schon früher mehr profitiert hätten, dann trotzdem nicht von diesen sozialen Normen sich verabschieden konnten. Aber deswegen, das hat, wie gesagt, einfach einen positiven Effekt auf die allgemeine Erkältungswahrscheinlichkeit, ne, in der Bevölkerung und speziell auch in der athletischen Bevölkerung.
Ich habe mir noch eine Frage notiert zum Thema Quarantäne. Ja. Also es kann ja nun sein, dass man in Quarantäne geschickt wird, weil man vielleicht mit jemandem Kontakt hatte, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat und man weiß selbst noch nicht, ob man vielleicht positiv ist. Man hat aber vielleicht auch keine Symptome. Wäre das dann fahrlässig, Sport zu machen? Oder sollte man dann sicherheitshalber auf Sport und Laufen verzichten? Auf Laufen wahrscheinlich sowieso, wenn man in Quarantäne ist und das Haus nicht verlassen darf.
Außer man hat einen Laufband.
Außer das, ja.
Also es ist tatsächlich so, wir haben da auch Handlungsempfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und auch wenn man zu den Briten schaut und den Amerikanern, geben die da auch immer offizielle Handlungsempfehlungen heraus. Wenn man in Quarantäne ist, heißt die offizielle Empfehlung immer, keine intensiven Belastungen, also in Quarantäne ohne positiven Test, ohne Symptome, keine intensiven Belastungen. Und das macht letztendlich auch Sinn. Ne? Ich hoffe nicht, dass sozusagen jetzt durchschnittliche LäuferIn fünfmal im Jahr jetzt in Quarantäne sein muss. Aber wenn man in der Zeit 10 Tage in Quarantäne ist, auf einen Test warten muss und in der Zeit halt einfach mal eine Entlastungswoche oder 2 Entlastungswochen mit nur lockeren, sage ich mal, Einheiten, ne? Das kann halt eben mal vermehrt Yoga sein oder mal, sage ich mal, ein entspanntes sozusagen Kraftworkout für die kleine Muskulatur. Und in Quarantäne, manche haben einen Ergometer, dass man da locker mal Ergometer fährt. Also eigentlich das, die Dinge, die man auch so in einer entspannten Woche machen würde, das ist A, sinnvoll, weil man weiß halt eben nicht, ob man Corona-positiv ist. Was dann passiert, kann ich gleich erzählen. Oder was dann empfehlenswert ist, kann ich gleich erzählen. Und auch sportphysiologisch. Wir haben ja jetzt kein akutes Wettkampfziel. Die Wettkämpfe sind ja zum größten Teil abgesagt. Ne? Und auch so ist es eigentlich gar kein Problem und eher sozusagen vorteilhaft, wenn man eben auch eine Entlastungswoche mal einbaut. Und es gibt nicht immer den perfekten Zeitpunkt auch für eine Entlastungswoche. Und dann sollte man einfach auch aus der Not eine Tugend machen und sagen, okay, Quarantäne, warte auf Testergebnis, heißt, ich arbeite jetzt mal an den kleinen Baustellen für sozusagen mich als Läuferin und mach was für meinen Core, mach was für meine Fußmuskulatur, für meine Beweglichkeit, mach ein bisschen lockeres Alternativtraining, wenn ich einen Ergometer zu Hause stehen habe oder wenn ich einen Laufband sogar zu Hause stehen habe, eben da lockeres Läufchen, weil einfach die Gefahr besteht, wenn ich denn positiv sein sollte und dann eine intensive Einheit drauf mache, dann kann sich dieses Virus in jeglichen Organen festsetzen. Ne? nicht anders wie beim Epstein-Barr-Virus, also das Virus, was das pfeifrische Drüsenfieber dann macht. Ne? Auch da merken die Athletinnen eben nicht und trainieren hart drauf, ne? Und haben dann im schlimmsten Fall die Herzmuskelentzündung. Und aus dem Grund ist es auch so, SportlerInnen mit positivem Corona-Test, 7 Tage keine sportliche Aktivität. Einfach mal 7 Tage Pause. Ne?
Also auch wenn ich ein positives Ergebnis habe und gar keine Symptome, sollte ich mich definitiv dran halten.
Ja, genau, weil es einfach sein kann, dass ich bei den positiven Symptomen positives Testergebnis, dass ich mich genau in der Inkubationszeit befinde. Und wenn ich dann entsprechend hart drauf trainiere oder so zu viel mache, beziehungsweise überhaupt eben mich dann, sage ich mal, in meinen Körper noch schwäche, dann kann es eben sein, dass sozusagen, wenn dann die Symptome einfach eben noch kommen, weil die Inkubationszeit, also die Spanne zwischen Ansteckung und Beginn der Symptome noch nicht abgelaufen ist, dass dann auch die Corona-Erkrankung oder Covid-19, wie wir das im Fachjargon nennen, einfach schwerer abläuft. Ne? Und da, also sozusagen, da ist es ja nicht so, dass man 5-mal im Jahr Corona-positiv ist, sondern in der Regel ist man nur 1-mal Corona-positiv und es herrscht auch im Sport dann die Regel vor, dass man, wenn man 1-mal positiv war und in Quarantäne war, auch mehrere Monate eigentlich nicht getestet werden soll. Das heißt, 7 Tage mindestens Pause bei positivem Corona-Test und dann kann man mit 1 Woche leichten Training beginnen und dann kann man wieder ins Training einsteigen. Das heißt, positiver Corona-Test ist eigentlich wie eine Off-Season. Punkt. Alles andere macht ein erhöhtes Risiko. Und mit Symptomen muss man sich letztendlich verhalten wie bei der Grippe, ne? Also bei der Influenza, ne? Weil man dann einfach mit Symptomen, wenn man mit Symptomen trainieren würde, läuft man einfach extreme Gefahr, dass sich die Coronaviren im Herz festsetzen, eine Herzmuskelentzündung machen und Herzmuskelentzündung kann zum plötzlichen Herztod im Sport führen. Und da geht es nicht darum, oh, meine Lunge könnte jetzt schwerer betroffen sein. Das kann auch sein, sondern es geht einfach darum, ich möchte nicht, wenn ich Corona-positiv bin, Symptome habe und dann trainiere und mir eine Herzmuskelentzündung zuziehe, dann einfach tot umkippen. Und ich habe mit diesem medizinischen Hammer muss ich auch einfach warnen, eben bei sozusagen Symptomen, positiven Corona-Test. Und genauso habe ich auch mit DLV-Athleten, die auf mich zugekommen sind telefonisch, eben mit leichten, auch nur leichten Symptomen und positiven Corona-Test eben genauso auch erzählt und gewarnt, dass sozusagen das einfach jetzt mal eine kurze Off-Season bedeutet. Und dann kann man wieder graduiert ins Training einsteigen. Und positiver Corona-Test mit Symptomen und dem Ziel, intensiv Sport zu treiben, also auch nicht nur normal entspannt joggen gehen, sondern eben auch intensive Einheiten, Wettkampfteilnahmen, empfiehlt letztendlich, wir haben das immer in der Sportmedizin, beschreiben wir das dann als Post-Covid-Untersuchung, aber eigentlich ist es nichts anderes als eine sportärztliche Vorsorgeuntersuchung mit eben, dass man sich einem Sportmediziner vorstellt, der einen befragt, eine körperliche Untersuchung macht, mindestens ein Ruhe-EKG macht, im besten Fall auch ein Belastungs-EKG und wenn die Symptome stärker waren, entsprechend auch ein Herzultraschall und entsprechend auch eine Leistungsdiagnostik mit Lungenfunktionsuntersuchung. Und da muss man dazu sagen, dass diese sportärztliche Vorsorgeuntersuchung empfehlen wir sowieso von Seiten der Sportmedizin für jede Sportlerin mindestens alle 2 Jahre. Und dann ist eben auch das der Zeitpunkt, wenn man sozusagen Corona-positiv ist mit Symptomen, um dann für den Sport wieder Einstieg, dass man dann einen Termin in der Sportmedizin macht. Das ist die Handlungsempfehlung.
Gibt es da eine Handreichung, wie lange man warten sollte nach der überstandenen Infektion?
Es ist tatsächlich so, da sind aktuell die Briten von den Infografiken wieder ein bisschen Vorreiter. Bei den Athleten ist es so, mit Symptomen, ohne Lungenentzündung, also das ist dann eher kurz vor Krankenhaus, sage ich jetzt mal, mit Symptomen oder Lungenentzündung, ist wie bei der Grippe 2 bis 4 Wochen keine sportliche Aktivität. Weil man letztendlich, wenn man dann so früh wieder einsteigt und selbst auch zu früh die Leistungsdiagnostik macht, dass man dann ein starkes Fatigue, also ein Müdigkeitssyndrom letztendlich auch rutschen kann. Das gibt es ja bei der Grippe, bei der Influenza genauso. Wenn man da wieder zu früh einsteigt, dass man auch dann in so einen Fatigue rutscht und eben so 6 Wochen richtig, sage ich mal, müde ist, wenn man wieder zu früh einsteigt. Also 2 bis 4 Wochen keinen Sport, dann in der Zeit schon Termin machen bei der Sportmedizin und dann sozusagen nach 4 Wochen, wenn man 2 Wochen symptomlos war und vielleicht schon mal so ein bisschen gedehnt hat, ne? Dehnen, Yoga ist ja nicht unbedingt eine Belastung für das Kreislaufsystem, aber trotzdem positiv für den Kopf, positiv für die Flexibilität und damit auch positiv für die Laufleistung, die spätere. Und dann kann man nach, sage ich mal, unauffälliger sportmedizinischer Untersuchung wieder ins Training einsteigen, was aber wie nach jeder Off-Season und längeren Trainingspause erstmal mit 2 Wochen nur lockeren Dauerläufen beginnt. Ne? Und dann steigt man so langsam wieder ein. Selbst auch orthopädisch, wenn man 2 bis 4 Wochen raus war, kann man nicht auch gleich wieder mit Tempoläufen beginnen. Ne? Dann bricht es einem im Falle auch der Fuß oder muckert gleich die Sehne, ne? Weil man ja Pause gemacht hat. Aber zur Entwarnung. Ja, und das ist eigentlich das Positive. Das hat mir mein Kollege, der Enrico Cessin, ja auch berichtet, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich war jetzt lange in Elternzeit und habe die Post-Covid-Untersuchungen der SportlerInnen nicht mitgemacht, aber so wie mir berichtet wurde, die Leistungsdiagnostiken Post-Covid und jetzt auch dann die Folgeleistungsdiagnostiken von AthletInnen, die im Sommer, Frühjahr Corona-positiv, teils mit Symptomen waren und jetzt wieder eine Leistungsdiagnostik machen, die haben keine Einschränkungen der Leistungsfähigkeit. Bisher haben die von denen, die, sage ich mal, diesen ganzen Anweisungen gefolgt sind, auch keine Einschränkungen in der Lungenfunktion gefunden. Und letztendlich, wenn man sagt, nach einem halben Jahr ist alles wieder gut. Aber es ist halt so, wenn man Corona-positiv ist mit Symptomen, ja, dann muss man auch einfach aus sportlicher Sicht sagen, sollte man nicht im nächsten halben Jahr die neue Bestleistung erwarten. Ne? Aus dem Grund muss man dann wieder zum Anfang zurückspringen, sollte man halt lieber die Hygienemaßnahme einhalten, die wirklich trainieren, damit man mit erst gar nicht dazu kommt. Und wenn es dann eben dann doch dazu kommt, dann sollte man einfach wie bei jedem anderen Verletzung, Erkrankung, sage ich mal, wieder einen langfristigen Aufbau machen. Also es ist schon auch so, wer eine richtige Influenza als Sportlerin hat, deswegen sollte man sich auch als Sportlerin gegen Influenza impfen, ne? Und ideal ist die Grippeimpfung also machen, da ist die Saison oder beziehungsweise die Hochleistung eigentlich das nächste halbe Jahr nicht mehr zu erwarten. Also wer die Grippe im Oktober bekommt, der kann bei Olympia noch eine gute Leistung vollbringen dann im nächsten Jahr. Kein Problem. Ne? Aber wer, sage ich mal, März, April dann noch, eben weil er halt nicht geimpft ist, eine Grippe bekommt und 4 bis 6 Wochen raus ist, weil er das eben auch sein muss, weil man eben sonst auch müde ist oder eben die Gefahr der Herzmuskelentzündung entgeht, der braucht nicht die Bestleistung erwarten. Der kann wieder dann gut trainieren. Ne? Aber so ist ungefähr. Aber nach einem halben Jahr in der Regel ist man wieder auf Top-Niveau.
Okay, ist dann also eine Frage von Geduld. Genau. Und es sieht bisher so aus, dass es keine nachhaltigen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit gibt.
Wenn man keine Komplikation hat. Natürlich, wenn sozusagen also während der normalen Corona-Erkrankung die Symptomatik einfach schlimmer ist, dann führt das natürlich schon zu Einschränkungen. Aber das betrifft dann halt eben die Menschen, die eben vielleicht auch trotz jungen Alters beispielsweise trotzdem im Krankenhaus landen oder halt aufgrund oder mit im Rahmen der Corona-Erkrankung wirklich eine Herzmuskelentzündung bekommen. Ne? Die können natürlich schon Einschränkungen haben. Aber die sozusagen den Großteil, bei dem das normal abläuft und die auch die Karenzzeit einhalten, der Sportpause, da ist keine Leistungseinschränkung zu erwarten. Und um jetzt noch mal ein bisschen zu warnen, wenn wir von jedem Patienten mit Erkältungen eine Biopsie vom Herzmuskel nehmen würden, immer wieder, dann können wir im Allgemeinen sagen, dass wir auch im Sportbereich oder auch in der Normalbevölkerung, wir haben letztendlich 50 bis 70 Herzmuskelentzündungen im Leben. Wir merken die nur nicht, weil die ganz, ganz gering sind. Ne? Und weil wir zum Glück während der Erkältung eben auch nicht hart und intensiv trainieren, dass die richtig ausbrechen kann. Oder wir nehmen auch keine Immunsuppressiva, dass die eben ausbrechen kann. Ne? Aus dem Grund sollen wir ja bei schon immer, gibt es ja auch allgemeine Empfehlungen, bei systemischen Symptomen bei einer Erkältung, ne, wenn wir Gliederschmerzen haben, Fieber haben, entsprechend halt auch nicht hart trainieren. ne? Weil sich dann diese Herzbeteiligung richtig halt äußert in einer schwereren Herzmuskelentzündung. Und es ist ja letztendlich auch so, interessanterweise, im Rahmen der Corona-Pandemie wurde auch bei Sportlern dann mal gehäuften Cardio-MRT gemacht. Und auch da hat man überhäufig Herzmuskelbeteiligungen gesehen, bei letztendlich teilweise asymptomatischen SportlerInnen. Die ist halt da und das ist auch der Grund, dass man halt auch wirklich die Pause einhält. Und wenn man eben symptomatisch ist, ne, oder halt eben noch in der Inkubationszeit Pause macht oder in der Symptomzeit Pause macht und langsam Aufbau und eben halt sagt, für mein Herz plane ich einfach in den nächsten 6 Monaten dann auch keine neue Bestzeit. Auch schon von der Planung heraus. Mhm. Ne? Und diese Vorträge beziehungsweise Argumentationen, genau die haben wir ja auch immer bei AthletInnen mit EBV beispielsweise und machen wir die auch mit Grippesymptomatik, dass dann halt wirklich diese Sportpause auch entsprechend eingehalten wird und nicht man erhöhte Erwartungen hat, dass der Einstieg dann besonders schnell und dass man nach der Pause gleich noch intensiver wieder trainiert, ne? Weil das führt halt nicht zum Ziel, sondern in der Regel zum Gegenteil.
Ja, also bloß nicht denken, oh, jetzt muss ich das Training nachholen, das ich in den 2, 3, 4 Wochen verpasst habe, sondern wirklich, wirklich langsam.
Ja, tatsächlich. Um jetzt aber trotzdem nochmal zurückzukommen, es soll aber halt nicht so sein, wenn wir jetzt an die, sag ich mal, andere Seite der Gesellschaft denken. Und ich weiß nicht, wie viele Sportmuffel den Podcast hören werden, aber vielleicht würden die, die den Podcast hören, erzählen dann vielleicht oder sprechen vielleicht mit Sportmuffeln. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch eine echt höhere Gefahr von hoher Inaktivität durch Quarantäne und durch Homeoffice. Also die leichte Aktivität, ne? 2,5 bis 5 Stunden lockeres bis moderates Training pro Woche, ne? Die sollte halt auch, wenn man sozusagen aus der Inkubationszeit, aus der Quarantänezeit raus ist, unbedingt eingehalten werden. Ne? Und dann komme ich wieder zurück zu dem, dass wir als Läuferschaft auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben, halt eben nicht, weil wir sozusagen mit Rambo-mäßig über die Fußwege rennen, dass wir dann vielleicht die vertreiben, die vielleicht noch ein bisschen mehr Sport machen müssten. Ne? Oder halt als die, die vielleicht fast ein bisschen laufsüchtig sind, ne? Dann halt eben noch zur Mittagssonnenzeit trainieren gehen müssen und dann die vertreiben, die vielleicht beim nächsten Mal dann sagen, oh nö, jetzt gehe ich nicht nochmal laufen, da waren mir viel zu viele Menschen. Wir haben als aktiver Teil der Gesellschaft auch immer eine Verantwortung, dass der inaktive Teil nicht noch inaktiver wird, insbesondere durch die Pandemie. Also auch der DLV macht extra Motivationsvideos mit, sag ich mal, Sportempfehlungen. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin gibt Sportempfehlungen auch für Homeoffice raus. Die anderen Länder und sportmedizinischen oder sportwissenschaftlichen Vereinigungen machen das auch. Weil, ne, wir haben jetzt ganz viel über die Aktiven, die eigentlich mehr und schneller trainieren wollen, gesprochen. Aber auf der anderen Seite haben wir vor allem auch eine Verantwortung für die, die halt eben dazu tendieren, in der Pandemie jetzt halt noch weniger zu machen.
Ne? Ja, das stimmt. Also das kann ja wahrscheinlich dann auch erstmal ein Spaziergang sein, zügigen Schrittes, der dann auch schon Bewegung bedeutet.
Genau, also das ist.
Und davor braucht man dann auch keine Angst zu haben, wenn man gerade aus der Inkubationszeit raus ist oder eben wieder
einsteigt. Ja, natürlich.
So für
genau, und es ist ja auch wirklich so, also es gibt auch die Initiative von der DGSP, also Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, 1000 Schritte mehr, dass man halt möglichst versuchen sollte, eben auch beispielsweise nicht den Fahrstuhl zu nehmen, sondern das Treppenhaus im Bürogebäude, wenn man dann beispielsweise ins Büro muss. Oder dass man halt eben kleinere Strecken eben nicht mit der Straßenbahn fährt oder dem Bus oder sondern halt mal sagt, okay, die 2, 3 Kilometer, die spaziere ich halt, also auch die Aktivität in den Alltag letztendlich einbaut. Ne? Und damit auch, weil man halt eben nicht irgendwo sich sammelt, sondern eben draußen an der frischen Luft mit genügend Abstand unterwegs ist, auch die Ansteckungsgefahr allgemein wieder verhindert. Also es hat 2 positive Effekte. Und dann ist es so, wenn man dann halt als Rambo-Läufer, ne, da sozusagen schniefend und schnaufend in die sozusagen gerade so ein bisschen abgeholte, inaktive Bevölkerung dann da reinrammelt, ne? Ja, ist klar, dass man sozusagen dann den Gräuel auf sich zieht. Ne? Also da diesen Konflikt vermeiden möglichst. Ne? Und da Problemvermeidung antizipieren.
Auf jeden Fall. ein richtig guter Hinweis. Du sagtest ja aber schon, ne, besser, es kommt gar nicht erst so weit, dass man sich mit Corona infiziert. Es gibt mittlerweile die Corona-Impfung. Ja. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, dass die sich auf sportliche Leistungsfähigkeit auswirken würde?
Also Daten gibt es dazu noch nicht. Ich kann letztendlich da auch wieder nur auf die Grippeimpfung verweisen. Also wenn dann auch die SportlerInnen dran sind mit der Impfpriorisierung, würde ich persönlich die auf jeden Fall empfehlen, weil wir im Sportbereich eben auch die Grippeimpfung empfehlen, weil damit die Wahrscheinlichkeit, dass man halt eben mit einem symptomatischen Virusinfekt 4 bis 6 Wochen raus ist und dann, sage ich mal, die nächsten 6 Monate keine Spitzenleistung bringen kann, verringert ist. Na, und es ist immer so, wir betrachten ja in der Wissenschaft nicht eine Person, ne, sondern wir betrachten Hunderte. Und dann wird die Gruppe mit Grippeimpfung insgesamt durchschnittlich eine bessere Leistung vollbringen, über einen Schnitt von 2-3 Jahren, als die Gruppe ohne Impfung. Von den akuten Effekten kann ich nur erzählen, was von mir als einer Person, also N=1, also wissenschaftlich nicht auswertbar. Ich habe als Mitarbeiter im Gesundheitssystem und auch eben nach schon Arbeit auf Corona-Station eben schon eine Impfung bekommen, also die Erstimpfung. Und es ist wie bei jeder Impfung. Wir wollen ja eine Immunreaktion provozieren. Einerseits, das heißt, auch ich habe mich, wie halt, ich glaube, die Daten sind so 40-60%, auch ein bisschen schlapp gefühlt an dem Tag der Impfung. Und auch ich habe, und das war für mich auch Beweis, dass die Impfung funktioniert, auch Armschmerzen gehabt. Was halt im Vergleich zur Placebo-Gruppe, der, sag ich mal, Impfstudie vom aktuellen Impfstoff, hier bei 83% der sozusagen Währunggruppe vorlag. Weil die ja letztendlich RNA-Stückchen geimpft bekommen, also sozusagen der Teil, also nicht Teil des Chromosoms, sondern das, was vom Chromosom abgeschrieben wird. Eben und dann sozusagen, und dann, also Erbinformationen des sozusagen Virus wird ja sozusagen in den Muskel gespritzt. Diese mRNA-Stückchen landen in den Muskelzellen und die Ribosomen, also die Zellorganellen, die ja sozusagen aus Erbmaterial, also aus mRNA, dann Proteine machen, bauen ja dann das Virusprotein, ne, oder einen Teil, ne, also sozusagen ein Puzzleteil des Viruses. Und präsentieren das ja dann sozusagen an der Oberfläche. Das heißt, wenn sozusagen diese mRNA, die auch relativ schnell abgebaut wird, deswegen ist die Schwellung und die Armschmerzen auch nicht so viele Tage vorhanden, dann muss ja müssen die Muskelzellen ja wirklich neue Eiweiße produzieren und dann sollen ja da auch wirklich Immunzellen hinwandern und diese Eiweiße erkennen. Das heißt, auch ich hatte da einfach eine Schwellung und Schmerzen, wie bei jeder Grippeimpfung. Ne?
Okay, weil man einfach merkt, der Körper arbeitet.
Genau, und auch da habe ich entsprechend entspannt 2-3 Tage locker trainiert und eben auch kein Krafttraining für den Delta-Muskel gemacht, ne, damit dort keine Einblutung oder so stattfindet. Beziehungsweise es tat auch einfach weh. Aber diese Symptome, ne, und auch diese gewollten Symptome, ne, weil nur so funktioniert ja diese Abwehrreaktion, die nehme ich natürlich total gern hin, wenn ich dafür viel, viel weniger Angst haben muss, die Infektion zu haben. Und andererseits halt eben auch dann viel unwahrscheinlicher auch wirklich bekomme. Vor allem, wie gesagt, wenn ich als Arzt viel mit Menschen zu tun habe.
Ich glaube, ein Mensch, deine Tochter, die wir hier im Hintergrund immer so ein bisschen hören, fordert so langsam deine Aufmerksamkeit zurück. Deswegen vielleicht zum Abschluss. Wir haben jetzt schon ganz viele Fragen geklärt, die, denke ich, vielen LäuferInnen da draußen sehr viel weiterhelfen werden. Also nochmal zum Abschluss vielleicht aus der Perspektive als Arzt und Läufer. Wie trainiert man aus deiner Sicht jetzt während einer Pandemie optimal weiter? Und welche Tipps kannst du vielleicht auch geben, um motiviert zu bleiben? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht um die Beste geht.
Ich würde es eigentlich fast genau umdrehen. Genau jetzt kann das eigentlich wirklich um die Bestzeit gehen, weil wir haben durch den Lockdown und durch die Pandemie deutlich weniger Ablenkungen. Ne? Also auch da aus der Not eine Tugend machen. Man hat nicht mehr so viele Wettkämpfe. Man hat nicht mehr so viele Reisetage. Man hat nicht mehr so viel Stress. Man kann seinen Tag vielleicht auch viel, viel besser strukturieren und sich eben eigentlich noch viel, viel besser auch auf das Training konzentrieren. Das sehen wir auch, wenn wir uns Strava-Daten anschauen aus der ersten Pandemiewelle. Und man kann halt seinen Sport eigentlich viel, auch im privaten, also auch im, sag ich mal, Amateurbereich viel professioneller ausführen, ne, weil man eben nicht mehr so viele Abende in Bars etc. verbringt. Ne? Wenn man seine Meetings digital macht, kann man das auch von der Yogamatte aus machen. Ne? Also von daher längerfristiger Aufbau. Man kann auch, wenn man Timberline hat, dadurch, dass jetzt vielleicht der nächste große Wettkampf erst im Herbst ansteht, dann ist nicht schlimm, wenn man eine kleine Verletzung hat oder auch mal ein anderes Problem. Dann hat man gar nicht so den Drang, da jetzt, sage ich mal, dummerweise drauf zu trainieren. Also das heißt, man kann sich viel, viel erwachsener, viel, viel professioneller verhalten und auch, wie gesagt, kleine Schwankungen nach unten, sage ich mal, besser aussitzen. Und das kann und wird dazu führen, dass wir haben es schon im Hochleistungssport gesehen, die Weltrekorde werden purzeln, aber das ist nochmal eine andere Problematik. Da gibt es auch immer das Argument des Dopings. Aber wir werden unabhängig davon, und ich merke das auch bei mir selbst, eine stabilere und bessere Leistungen, gerade so im ambitionierten Freizeitsportbereich sehen, weil es nicht mehr die Tendenz dazu besteht, so viele Ablenkungen zu haben, durch soziale Ablenkungen oder auch eben selbst zu viele Wettkämpfe, dazu tendieren ja auch manche. Und wenn man sich da langfristiges Ziel setzt, kann das sehr, sehr, sehr befriedigend sein, als sich, sage ich mal, immer nur auf kleine Kurzziele zu konzentrieren, wo dann die Vorbereitungszeit vielleicht auch viel zu kurz ist. Also auch da aus der Not eine Tugend machen und schöne langfristige Ziele setzen. Und die kleinen Ziele, die könnten dann halt eher digital sein. Also auch da ist ja wirklich die digitale Entwicklung mit den verschiedenen Tracking-Apps und kleinen Challenges, die sportpsychologisch wirklich motivieren, sehr gut gesetzt. Und auch da sind die Challenges besser geworden. Es geht eben nicht mehr um Bestzeiten so viel, nicht mehr nur um Segmente, sondern es geht beispielsweise um Local Legends, also wer kennt wie regelmäßig welche Strecke. Ne? Also auch da wird sozusagen auf Struktur und Regelmäßigkeit viel mehr geachtet, auch im Digitalen und auch, sag ich mal, in der Trainingsbegleitung. Und man im Endeffekt, wenn die Pandemie rum ist, sind wir vielleicht alle ein bisschen entschleunigter und erwachsener in unserem Training. Und das kann man sich da vielleicht auch als wirklich sehr positiven Effekt rausnehmen. Ne? Bei aller Traurigkeit.
Auf jeden Fall. Auch große Chancen.
Genau. Ja, das ist eigentlich mein dazu. Also ich versuche, du merkst, ich versuche halt eigentlich an allen Negativen auch was Positives abzugewinnen und das Beste draus zu machen. Genau.
Ja, total gut. Also fand ich jetzt gerade sehr schön. Motivierend. Ich glaube, das waren ziemlich gute Abschlussworte, die man sich mal so hinter die Ohren schreiben kann und einfach ja mit gesundem Menschenverstand sein Training weiterführt und sich, wie du sagst, auch durchaus Ziele setzen
genau.
kann. Das sind doch
ja.
gute Perspektiven.
Also bei mir war es zum Beispiel, ich habe jetzt so lange in der Elternzeit trainiert. Ich bin gestern auf dem Laufband einen Marathon gerannt. Ich glaube, das hätte ich mir so vorher auch nicht vorgestellt. Und bei mir ist zum Beispiel, ich bin ja nun 35 und irgendwie Marathon werde ich auch nicht mehr schneller. Das heißt, ich habe mir als Ziel halt 100 Kilometer gesetzt, wo der erste große Wettkampf wahrscheinlich im September sein wird. Und dann die Weltmeisterschaft, wenn das alles klappt, erst in 2022. Ne? Aber nur, weil ich jetzt eben nicht den nächsten kleinen Marathon habe und die nächsten Crossläufe, bei denen ich ja wieder die Haxen kaputt mache, schaffe ich vielleicht wirklich diesen langfristigen Aufbau. Ne? Also jetzt mal als Beispiel aus meiner persönlichen Sportlerseite. Also von daher, genau, lange Ziele setzen, das ist sehr befriedigend.
Wir haben gedacht, im Podcast, da haben wir ja Zeit. Und ein Name, der fiel eben auch schon, Enno Zelfin, ist auch gelernter Internist, arbeitet in Berlin am Olympiastützpunkt und hat, wie Paul Schmidt-Hellinger eben schon erwähnt hat, auch die Post-Covid-Untersuchungen vieler Sportler übernommen, also die nach der Corona-Infektion erfolgten Untersuchungen. Deswegen haben wir gedacht, rufen wir doch einfach da nochmal an und fragen nach. Hallo.
Hallo Ela, grüße dich.
Ja, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Ja, gerne.
Vielleicht auch an dich erst einmal die Frage, wie erlebst du die Pandemie aktuell selbst? Du bist ja auch Läufer und Arzt. Wie ergeht es dir aktuell?
Ja, also grundlegend zu sagen, geht es mir eigentlich ganz gut. Der Vorteil als Läufer ist ja, dass das Laufen ein Individualsportart ist. Ja, das heißt, wir sind relativ unabhängig von Teams, wir sind relativ unabhängig von irgendwelchen Einrichtungen, von Sporthallen etc., maximal vielleicht eine Laufbahn, die wir nutzen, sodass wir unser Training durchaus so weiterführen können, wie wir es vorher auch getan haben. Ich habe den Vorteil, dass ich meinen Arbeitsweg zum Laufen nutzen kann. Also ich kommute regelmäßig, habe dort die Möglichkeit zu duschen. Auch das habe ich vorher getan. Da hat sich nicht so viel geändert. Was sich schon geändert hat und was man jetzt auch über die Dauer der Pandemie merkt, ist, dass einfach die sozialen, sportlichen Verbindungen doch reduziert sind. Also es gibt keine Lauftreffs mehr, die sonst regelmäßig ein- bis zweimal die Woche stattgefunden haben. Man kann teilweise die Tracks nicht benutzen, weil sie eben Corona-bedingt geschlossen sind. Auch der Austausch mit Sportfreunden, wo man sich mal spontan auf eine Laufrunde zum Feierabend trifft, fällt weg. Und natürlich, wie es allen so geht, wir haben keine großen Wettkämpfe, keine Events. Wir haben nicht die gewohnten Ziele, die wir sonst hatten, dass man auf einen Halbmarathon, auf einen Marathon trainiert hat, die fallen halt alle weg. Und man stand doch zu Beginn der Pandemie und auch, sag mal, in der ersten Hälfte des letzten Jahres auch davor, wie motiviert man sich, welche Ziele nimmt man sich jetzt, um zu laufen. Das waren so die kleinen Veränderungen, die auch ich festgestellt habe. Aber so vom täglichen Läuferablauf, sage ich mal, vom Läuferalltag, konnte ich zum Glück das so weiterführen wie zuvor auch. Als Arzt sieht es natürlich anders aus. Wir alle sehen das in den Medien, was letztlich die Corona-Infektion doch mit uns macht. Und das trifft mich natürlich auch im Job. Wir sehen sehr viele Sportler, die sehr verunsichert sind, die sich große Sorgen machen, wie es mit ihrer eigenen sportlichen Leistung weitergeht, die große Motivationsprobleme haben, die Sorgen haben, wenn sie einen Infekt haben, wie sie sich weiter verhalten können, ob sie trainieren dürfen, ob sie runterfahren müssen und so weiter, sodass wir da doch noch mit nicht neuen Fragestellungen konfrontiert werden, sondern mit einer neuen Art von Aufklärung letztlich, weil Infektionen sind für uns nicht neu, auch die AHA-Regeln sind nicht neu für uns und letztlich auch aus ärztlicher Sicht sind die ganzen AHA-Regeln, die wir jetzt durchführen, mit Abstand, mit den ganzen Hygienemaßnahmen, auch mit Maske tragen in gewissen Situationen, wie zum Beispiel Flugreisen, Zugreisen etc. Das sind so Sachen, die wir als Ärzte eigentlich schon seit Jahrzehnten, sag ich mal, propagieren. Und jetzt werden sie umgesetzt, sodass wir das jetzt quasi nochmal neu kommunizieren mussten, aber letztlich für uns das nicht neu ist. Ich bin ja jetzt im Trainingslager gewesen mit der Nationalmannschaft der deutschen GR, die sich jetzt auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Für die ist es natürlich auch nochmal ein bisschen auch noch eine andere Herausforderung als für den Breitensport, weil sie ja jetzt keine Wettkämpfe haben. Ihnen fehlen die Trainingslager, die Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele. Das ist ja deren Hauptberuf, ne? Sie machen das ja nicht als Ausgleich wie Freizeitsportler oder ambitionierten Breitensportler, sondern die machen das tagtäglich, ne? Für die hängt da sozusagen ihr Leben dran. Und die haben natürlich auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen, ne? Dass halt so Trainingslager, wie wir es jetzt gemacht haben, auch nicht möglich waren. Also es war jetzt das erste Trainingslager, was vom Deutschen Leichtathletikverband organisiert wurde, quasi auch als Probelauf, ob sowas überhaupt möglich ist, ne? Genau, also wir hatten ursprünglich geplant, nach Kenia zu fahren, um dort ins Höhenlager zu gehen. Das wurde dann letztlich abgesagt. Dann darauf war dann Südafrika geplant, ins Höhenlager zu fahren. Auch das wurde dann wegen der Mutation abgesagt, sodass wir jetzt nach Gran Canaria ausgewichen sind. Dort natürlich kein Höhenlager möglich ist, aber überhaupt eine andere klimatische Bedingung haben und auch zur Motivation der Sportler letztlich das jetzt machen müssen, ne? Damit die nicht einbrechen. Mhm. Genau, und das sind durch Herausforderungen, die auch für die Verbände sehr schwierig sind.
Und wie wäre da das Kriterium? Also testet man dann, wenn alle zurück sind, ob jemand positiv ist? Oder wie stellt man fest, ob man wieder darf.
Tatsächlich durfte ich die Sportfreunde da sehr häufig quälen. Letztlich ist es so, dass wir alle mit negativen PCR-Test anreisen mussten. Bevor wir in den Flieger gestiegen sind, haben sie Schnelltests von mir bekommen. Und ich habe alle 3 Tage haben wir vor Ort Schnelltests gemacht. Also ich hatte einen ganzen Koffer voller Schnelltests dabei, Antigen-Schnelltests, die dort regelmäßig durchgeführt werden. Ne, und auch das Training findet deutlich an der Stadt, wirklich nur zu zweit. Das Hotel ist nur, also wir haben im Bungalow gewohnt, weil wir keine Betten, große Bettenlager nutzen konnten. Wir durften keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Hotelgästen, zu den Mitarbeitern des Hotels haben, auch außerhalb der Anlage keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten. Das sind natürlich noch andere Herausforderungen, die man dann umsetzen muss.
Ja, und das ist ja auch nochmal anders als bei eben dem Breitensportler, bei dem es das Hobby ist und nicht der Lebensunterhalt.
Und man kann es auch vorstellen, wir sehen jetzt bei Sportarten, die erlaubt sind, zum Beispiel Bundesliga-Fußball oder auch jetzt die Handball-WM, und wir haben es auch im Sommer gesehen bei den Leichtathletik-Meisterschaften, dass die Sportler quasi in Arenen stehen, wo kein Publikum ist. Und das ist nicht einfach für einen Sportler, weil der Sportler trainiert sehr, sehr hart und das, was der Zuschauer sieht, ist letztlich die Höchstleistung, das Finale ihrer monatelangen, jahrelangen schweren Arbeit. Und wenn dann niemand da ist, der dich anfeuert, der dir Kraft gibt, das ist schwierig. Und wir kennen es, jeder Freizeitsportler, der schon mal einen Halbmarathon, einen Marathon gelaufen ist, weiß, wie motivierend es ist, wenn das Publikum am Rand steht und applaudiert, wenn da Programme laufen, Musik läuft. Das pusht dich sehr. Und das gibt dir Kraft, auch noch die letzten 3 Kilometer durchzuhalten, obwohl du eigentlich überhaupt nicht mehr willst und weil die Beine überhaupt nicht mehr wollen. Aber das zieht dich, das pusht dich. Mhm. Und so geht es den Spitzenathleten natürlich auch. Und wenn das nicht da ist, ist das schon schwierig, wo dann auch die Frage aufkommt, warum mache ich das hier eigentlich? Wofür? Nur für sich selber? Für den Trainer? Also da gibt es auch große emotionale Schwankungen bei den Sportlern. Ja, und das sieht man als Zuschauer natürlich nicht. Natürlich stellt sich die Frage, warum sollten Sportler anders behandelt werden als normale und Nicht-Sportler, sage ich jetzt mal so. Aber das ist natürlich dann wieder eine andere Frage, andere ethische Frage, die vielleicht in einem anderen Kontext diskutiert werden kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Sport ist auch wichtig für die allgemeine Bevölkerung, für die Motivation. Sport gibt ein Stück Normalität zurück und gewisse Stabilität, sei es für die Personen, die Sport treiben, als auch die Personen, die Sport schauen. Ja, und wenn der wenn Herr Meier weiß, er kann sein Handballspiel sehen und trotz der ganzen Situation ist so etwas möglich sozusagen, gibt ihm das ein Stück weit Normalität zurück und dass nicht alles den Bach runtergeht, sage ich jetzt mal so. Und wir sehen, und wir haben das auch in dem Trainingslager, in dem wir waren, haben wir gesehen, mit entsprechenden Mühen, entsprechender Anstrengung ist es möglich, wirklich solche Trainingslager durchzuführen und doch sicher zu sein. Und ich behaupte, wir waren dort weitaus sicherer, als wir es hier in Deutschland gewesen wären, weil wir so in unserer Blase waren, dass wir keine Kontakte nach außen hatten. Also es ist schon möglich, aber es ist natürlich viel Disziplin und viel Arbeit und viel Aufwand nötig. Und das spiegelt sich auch in den Wettkämpfen wieder. Denn ein Wettkampf zu veranstalten, ist ja nicht nur einfach, dass man sagt, wir machen hier eine Arena auf und lassen ein paar Sportler rein, sondern das sind solche großen Hürden heutzutage, auch vom Hygienekonzept, von den Finanzierungen und so weiter und so fort, dass das wirklich schwer zu stemmen ist. Und auch die vielen Vereine, die wir haben, leiden sehr unter der Corona-Pandemie, weil eben keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Und gerade die Vereine, die auch unsere Spitzensportler bei sich haben, kriegen ja auch ihre finanziellen Mittel anhand der Erfolge ihrer Sportler. Und wenn keine Wettkämpfe stattfinden, sind auch keine Medaillen da. Und auch keine Erfolge. Und dann gibt es halt auch entsprechend kein Geld. Und das ist schwierig. Genau. Das sind so die Probleme, mit denen die Profisportler halt auch zu tun haben, neben dem normalen Alltag. Was wir doch merken, ist, dass also gerade in der ersten Zeit eine große Lethargie eingebrochen ist bei den Sportlern. Und die
okay, also was die Motivation angeht.
Richtig. Und das sehen wir von aus sportmedizinischer Sicht, haben wir ja schon sehr deutlich gesehen, dass wir gerade auch im Nachwuchs des Leistungssports bei einigen Sportlern einen großen Einbruch gesehen haben, einfach weil die Motivation komplett fehlte, weil sie die Anleitung durch das Training, was nicht stattfinden konnte, nicht mehr hatten, weil zum Anfang auch die Möglichkeit des Online-Trainings, des virtuellen Austausches ja noch nicht so ausgebaut war, sodass viele sich allein gefühlt haben und dann wirklich, ich sag mal so pauschal, auf der Couch versackt sind und fleißig weitergegessen haben. Ne? Also das große Problem, was gerade in der im Nachwuchs war, dass die Trainingsintensität deutlich abgefallen ist, aber das Essverhalten zum Beispiel deutlich gleich geblieben ist und viele gerade Kinder, Jugendliche deutlich an Gewicht zugenommen haben und dann der Wiedereinstieg in das Training, in die Leistung sehr erschwert war. Sodass wir auch bei einigen Sportlern, die zuvor sehr erfolgsversprechend waren, jetzt auch merken, okay, die sind jetzt so weit abgefallen, dass es mitunter auch schwierig wird, dass sie den Anschluss wieder schaffen.
Naja, und das, obwohl eigentlich gar keine Infektion mit dem Coronavirus vorlag.
Genau. Also es ist mehr ein psychosozialer Kontext, der da aufgetreten ist, den wir als Sportmediziner auch mit auffangen. Du hattest schon richtig gesagt, ich habe einen internistischen Hintergrund in meiner Ausbildung, aber als Sportmediziner ist es doch deutlich umfassender. Also wir da ist nicht nur die internistische Fachrichtung, sondern auch die Orthopädie, aber auch Ernährungsmedizin. Aber auch ein großer Bestandteil ist halt auch die Psychologie, weil Sport und gerade der Leistungssport ist ja auch sehr von der Psyche der Sportler abhängig. Ne? Mhm. Und wir sind so ein bisschen das Bindeglied auch zwischen dem Sportler selber und dem Trainer und den Mitsportlern. Ja, und die Sportler sind meistens im Team und das ist auch wie eine zweite kleine Familie häufig. Der Trainer ist häufig eine Bezugsperson, aber gerade was die Psyche angeht, sehen wir, dass Sportler da häufig Probleme haben, auf die Trainer zuzugehen. Und da sind wir so ein bisschen das Bindeglied als Vertrauensperson, die doch noch ein bisschen außen steht und dadurch werden wir damit doch sehr konfrontiert und haben da auch neue, sag ich mal, Arbeitsbereiche, um da die richtige Ausrichtung hinzukriegen, ne? Um die Motivation wieder ein bisschen zu fördern und neue Perspektiven zu zeigen, was häufig auch ganz gut klappt.
Kann man da vielleicht allgemein so ein paar Ratschläge und Hinweise geben? Was kann man machen, wenn man merkt, oh, irgendwie kann ich mich nicht mehr so gut motivieren? Was sagst du den Sportlern?
Genau, also was ich sage, wenn etwas zu schwierig wird, wieder anzufangen, dann muss man was verändern. Also das heißt, wichtig ist, Abwechslung in den Alltag zu bringen. Gerade wenn jetzt wieder Schulen geschlossen sind, die Sporteinrichtungen geschlossen sind, kein Training stattfindet und man das zu Hause macht, dann Abwechslung reinbringen. Vom Ausdauersport zum Kraftsport zu Mobilisierungsübungen, um die Flexibilität zu steigern. Man kann virtuelles Training organisieren, man kann sich virtuell mit Freunden verabreden, man kann ja mittlerweile sehr gut auch Challenges durchführen, auch im Team, sodass man da einfach die neuen Möglichkeiten, die die Pandemie mit sich gebracht hat, auch gut nutzen kann. Ja, und das versuchen wir schon beizubringen. Zum anderen, die Pandemie und auch das Alleinsein, sage ich jetzt mal so, auch große Chancen und Möglichkeiten, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das heißt, wir haben viel weniger Einflüsse von außen. Wir gehen nicht mehr feiern. Wir gehen nicht mehr abends in die Kneipe. Wir treffen uns weniger mit Freunden. Dadurch sind wir mehr auf uns fokussiert und das können wir nutzen, dass wir einfach auch mehr in uns hineinhören und auch unseren Körper besser kennenlernen, dass wir uns die Zeit jetzt nehmen, Dinge anzugehen, die wir sonst vernachlässigt haben. Ein großes Thema bei Sportlern ist zum Beispiel das Dehnen. Also die meisten Sportler dehnen nicht wirklich gerne, sag ich mal so. Mhm. Ja? Und damit kommen ja auch häufig auch ein paar Beschwerden. Typische Runner's Knee. Ja, das ist ja auch nicht nur Überlastung, sondern auch häufig eine muskuläre Disbalance. Und das kann man ja zum Beispiel angehen, weil man viel Zeit hat. Man kann Yoga-Sessions machen, online oder auch alleine. Man kann ganz neue Trainingsmöglichkeiten nutzen, Stabi-Training. Es gibt ganz viele Apps, YouTube-Videos und so weiter und so fort. All das, was man sonst so vernachlässigt hat, kann man jetzt gut in den Alltag einbauen. Und da bietet auch das Homeoffice, was viele Leute jetzt zum Glück praktizieren können, gute Möglichkeiten, da man jetzt freie Zeiteinteilung hat. Zumindest viele von den Mitarbeitern, die dann ihre Zeiten einfach auch nutzen können. Oder man muss nicht mehr um 7 irgendwo im Büro stehen, sondern man kann sich den Tag vielleicht auch so einteilen, dass man erst um 9 Uhr anfängt und dann vielleicht von 8 bis 8.30 Uhr nochmal eine Yoga-Session hinlegt. Und dass man was für sich tut, dass man auf sein eigenes Wohlbefinden mehr achten kann, weil man weniger in dem Stress und dem Druck des beruflichen Alltags ausgesetzt ist.
Und das geht auch alles konform zu den aktuellen Aha-Maßnahmen und im Sinne der Infektvermeidung, würde ich es mal nennen.
Ganz genau. Wenn wir zwangsläufig alleine Sport machen, vermeiden wir die Kontakte zu anderen. Man kann natürlich, wenn man laufen geht, sich durchaus auch mit einem Laufpartner verabreden und einfach das Laufen anders gestalten. Das heißt, wenn man jetzt in einem größeren Park oder Waldstück laufen geht, dass man sich Runden sucht, in denen man nicht zusammenläuft, sondern sich gegenseitig begegnet. Dass man entgegengesetzt sozusagen läuft. So ist man nicht ganz alleine, sieht sich zwischendurch und kann trotzdem zusammenlaufen gehen und hat die Verabredung. Ja? Mhm. Oder halt auch durch das Online-Training ist man ja für sich. Also die Aha-Regeln können gut eingehalten werden und letztlich dient jegliche Betätigung auch einfach dem Schutz vor Infektionen, weil das Immunsystem einfach gestärkt wird. Und gerade die Couch-Potatoes, die sich oder die doch bewegungsfauleren Leute unter uns, sage ich jetzt mal so, gehen doch gerade jetzt in der Infektionszeit, in den Wintermonaten ein deutliches Risiko ein, sich zu infizieren. Und durch die Bewegung, sei es leichte, moderate Bewegung oder auch regelmäßiges, intensiveres Training fördert ja schon das Immunsystem und schützt dadurch auch vor Infektionen, nicht nur vor Corona, auch mit anderen Erkältungsviren und anderen Krankheitserregern.
Nun bleibt es natürlich leider nicht aus, dass aber auch Sportler sich eben mit dem Coronavirus infizieren. Und da würde ich auch sehr gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Ja. Also genau, kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Wie viele Post-Covid-Untersuchungen habt ihr bereits durchgeführt? Und gab es da irgendwas Überraschendes, Auffälliges? Ja, muss man Angst vor Folgeschäden haben?
Also bei uns am Stützpunkt in Hohenschönhausen haben wir überwiegend die Leistungssportler, die wir jetzt nach einer Corona-Infektion untersuchen. Letztlich findet das Ganze statt wie eine Sporttauglichkeitsuntersuchung. Nur mit dem Hintergrund, ob halt auch Organschäden jetzt durch die Corona-Infektion stattgefunden haben. Bisher haben wir schätzungsweise, ich sage mal, ca. 70 Post-Covid-Untersuchungen durchgeführt. Da das häufig leider auch so ist, wenn sich gerade im Teamsport jemand an dem Covid-19 infiziert, dann das im Team relativ schnell rumgeht, sodass wir dann gleich mehrere Sportler haben, die infiziert waren und auch letztlich das ganze Team in Quarantäne als Erstkontakt gehen musste. Und somit werden all diese Sportler bei uns untersucht. Das findet letztlich als Sporttauglichkeitsuntersuchung statt. So, nur, dass wir diese noch ein bisschen angepasst haben. Das heißt, wir machen die Untersuchung frühestens 2 Wochen nach Ende der Quarantäne und machen dabei den normalen internistischen Status und orthopädischen Status natürlich, der zu jeder Sporttauglichkeit gehört. Aber wir machen natürlich auch ein Ruhe-EKG, wir machen ein Belastungs-EKG. Die Sportler werden mit Spirometrie untersucht, das heißt, wir machen Atemgasuntersuchungen, wir machen Lungenfunktionstests, wir machen während der Sportuntersuchung, also während der Belastung, auch periphere Sauerstoffmessungen an den Fingern. Und wir machen auch eine Laktatmessung. Wenn dies alles soweit unauffällig ist oder nicht weiter untersuchungsbedürftig ist, ist damit auch die Untersuchung abgeschlossen. Wenn doch Auffälligkeiten sind oder wenn die Sportler auch subjektiv sagen, sie fühlen sich doch noch stärker eingeschränkt, dann ergänzen wir die Untersuchung gegebenenfalls mit einem Herzultraschall oder auch mit Langzeitblutdruckuntersuchungen, Langzeit-EKGs.
Und sagen das denn viele?
Das subjektive Empfinden ist schon noch präsent, also zumindest bei Sportlern, die jetzt im November, Dezember die Infektion hatten. Aus meiner Beurteilung ist es so, dass wir bei keinem dieser Sportler Schäden oder Folgeschäden feststellen konnten. Teilweise sogar deutlich bessere Werte in der Lungenfunktion sehen konnten. Dass vieles, denke ich, auch damit zu deuten ist, dass die Sorge um Langzeitfolgen den Sportler mitunter ausbremst. Ja? Und die Sportler aufgrund der großen medialen Informationsflut, was die Corona-Symptome angeht, was die Ängste und Sorgen um die Langzeitfolgen angeht, dass die Sportler auch, oder nicht nur Sportler, ich glaube, das betrifft auch alle Mitbürger und Mitbürgerinnen, dass man tiefer in sich hineinhört und nun auch auf kleine Zeichen oder Signale des Körpers deutlicher reagiert sozusagen mit seinem Bewusstsein und sich dann eher Sorgen macht. Also es ist schon so, dass vermehrt Sportler und Sportlerinnen zu uns kommen, Nachfragen haben bei Sachen, die sie wahrscheinlich vorher nicht erwähnt hätten sozusagen und die meistens auch ganz normale Körperreaktionen sind, die auch überhaupt nicht krankhaft sind, sondern einfach durch den Prozess, durch Belastung der Körper immer mal hier ein Ziehen, mal ein Zucken hat oder so, ohne dass das irgendwelche pathologische Konsequenz hat.
Wenn man es denn dann einmal hat, das Virus, habe ich jetzt schon gelernt, auch wenn man keine Symptome hat, dann ist aber definitiv auch erstmal Sportpause angesagt.
Richtig.
Gibt es trotzdem noch Leute, die weiter trainieren wollen? Oder ist so der allgemeine Tenor, okay, dann häkel ich jetzt eine Woche?
Also häkeln ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Mir wurde leider auch noch keine Strickmütze geschenkt. Aber es ist schon durchaus so, dass Sportler berichten, dass sie sich eine Ausgleichsbeschäftigung suchen, weil gerade Leistungssportler, die 5 bis 6 Tage die Woche trainieren und teilweise über 20 Stunden, dann die brauchen das. Ja, die brauchen diese Bewegung, die brauchen diesen körperlichen Ausgleich, um auch nicht in ein Bewegungsmangelsyndrom zu kommen. Also das schon, also ich höre so Sachen von, ich fange an zu basteln und baue mir einen Schrank neu oder ich mache jetzt ganz viel Yoga, ich mache so ganz leichte Belastungen, die haben wirklich stundenlang irgendwie auf der Yogamatte liegen und irgendwas mit ihrem Körper anfangen sozusagen, um sich zu bewegen. Ja, das hat natürlich den großen Vorteil, was ich vorhin auch schon meinte, dass man sich der Defizite annimmt, die man sonst vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat. So mit Yoga, mit Dehnung, mit Stabi-Training. Aber auch sich über die Ernährung Gedanken machen. Eine Sportlerin berichtete, dass sie halt vor der Infektion auch vermehrt so mit steifen Muskeln zu tun hatte, mit Sprunggelenksbeschwerden und hat dann einfach die Zeit der Zwangspause, die sie hatte, genutzt, um ihre Ernährung komplett umzustellen, um wirklich mal Basenfasten zu machen und ist jetzt ganz begeistert, dass alle ihre Beschwerden jetzt auch nach Trainingseinstieg wieder verschwunden sind. Ja, sowas gibt es natürlich auch. Und es gibt aber auch die Sportler, die einfach dankbar sind für die Ruhepause, die sagen, endlich mal ausschlafen, nicht jeden Tag zum Training, die das auch einfach mal genossen haben als einen kleinen Zwangsurlaub.
Genau. Das ist dann wieder der besagte Perspektivwechsel, man ja auch ganz viel ziehen kann.
Ja, man geht dann auch nach so einer Zwangspause auch mit neuer Motivation wieder ins Training, weil man sich auch wieder auf den Sport freut, auf die Auslastung, auf die Belastung. Ja, und auch das kann einen Motivationsschub geben am Ende.
Dennoch fühle ich mich gerade aber danach nochmal zu sagen, ist es natürlich besser, man infiziert sich gar nicht.
Auf jeden Fall. Also ich möchte den Mist nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich wünsche es auch keinem, weil man letztlich doch einfach nicht weiß, wie doll erwischt es einen. Ja? Und ich habe sehr viele Sportler und Sportlerinnen kennengelernt und auch im privaten Bereich, die Infektionen von komplett asymptomatisch bis hin wirklich schwerste Krankheitssymptome, zum Glück ohne Krankenhausaufenthalt, aber doch wirklich 2-3 Wochen komplett flach gelegen und wirklich das Gefühl zu haben, man muss fast sterben. Ja? Und das waren auch alles athletische, sportliche, junge Menschen. Also das ist schon erschreckend und deswegen, man weiß nie, wie es bei einem selber verläuft und es ist niemandem zu wünschen.
Darum auch auf jeden Fall impfen lassen, sobald es geht, genau. Fragezeichen.
Ja, besser gestern als heute, sage ich. Denn die Impfung mit Corona ist letztlich das, was diese Pandemie durchbrechen wird. Das ist meine persönliche, aber auch medizinische Meinung. Der Impfstoff, den wir zur Verfügung haben, ist sehr wirksam. Wenn man das mal vergleicht mit dem Impfstoff für eine Influenza-Impfung, die so einen Impferfolg von 50-60% liefert und wir mit der Corona-19-Impfung 95% haben, ist sie also deutlich effektiver. Und auch die Sorgen, die jetzt viele Bürgerinnen haben, ist natürlich zum Teil berechtigt, weil jeder sich natürlich Sorgen macht, was jetzt passiert. Aber der Impfstoff selber ist meiner Meinung nach doch recht sicher. Der Prozess der Impfherstellung und auch der klinischen Studien ist letztlich vergleichbar mit anderen Impfstoffen auch, nur dass er einfach deutlich zeitlich geraffter wurde, weil die ganzen bürokratischen Hürden auch verkürzt wurden zeitlich und weil viele der klinischen Studien parallel gelaufen sind und nicht, wie es sonst üblich ist, dass man die einzelnen klinischen Studien mit großen Abständen nacheinander macht und was dann wirklich auch Jahre an Zeit kostet. Das wurde jetzt deutlich gerafft und macht natürlich den Eindruck, das wurde jetzt hier mal schnell auf den Markt geworfen und dem ist nicht der Fall. Von daher denke ich, sind diese Bedenken unberechtigt und auch die Sorge, dass man sich durch die Impfung selbst infizieren kann, ist auch unberechtigt, weil das ist nicht möglich. Es ist kein aktiv virulentes Partikel dort in den Impfstoffen vorhanden.
Also ist somit auch als Sportler keinerlei Leistungsbeeinträchtigung zu erwarten?
Also letztlich ist es so, dass es in der Literatur dazu jetzt noch keine aktuellen Daten gibt. Dafür findet die Impfung noch nicht lang genug statt. Letztlich ist es so, dass die Kurzwirkung, das heißt die Einschränkungen, die innerhalb weniger Tage nach der Impfung sein können, vergleichbar sind mit zum Beispiel einer Influenza-Impfung. Man hat lokale Reaktionen durch den Immuneffekt, der dann auch in den Muskelzellen stattfindet. Wir haben direkt nach der Impfung leichte Nebenwirkungen, die bei Impfungen bekannt sind, weil wir ein bestimmtes Volumen in das Gewebe spritzen und damit auch eine Raumforderung haben, die entsprechend Druck und auch Schwellung und damit auch leichten Schmerz hervorrufen kann. Das ist halt ganz normal. Es kann in den ersten Tagen nach Impfung dazu kommen, dass man sich schwach fühlt, dass man ein leichtes Fatigue-Syndrom, also Ermüdungssyndrom erfährt, kann sein, weil das Immunsystem hochfährt. Das kostet viel Energie für den Körper. Deswegen ist man häufig danach matt, man ist häufig müde, man kann auch mal ein leichtes Fieber bekommen. All das sind gängige Reaktionen auf Impfungen und die sehen wir auch bei der Covid-19-Impfung. Langfristige Einschränkungen, vor allem sportlicherseits, sind erstmal nicht dokumentiert und auch nicht unbedingt so zu erwarten.
Du sagtest auch schon, dass es asymptomatische Fälle eben gibt.
Genau.
Dann kann man ja eigentlich muss ich ja dann derzeit ständig davon ausgehen, ich könnte gerade positiv sein und merke es gar nicht. Ne? Das ist eigentlich.
Genau.
Für mich so ein ganz wesentlicher Punkt, gerade wo ich mich frage, dann wäre es ja auch schon fahrlässig, laufen zu gehen oder Sport zu machen.
Also letztlich ist es so, dass die komplett, also Menschen, bei denen das Coronavirus per Testung nachgewiesen wurde, ohne dass sie eine jegliche Symptomatik hatten, ist nicht sehr häufig. Also die meisten Patientinnen haben leichte Symptome, sei es ein bisschen Halskratzen, häufig kommt einfach Kopfschmerz für 2-3 Tage, ein bisschen Müdigkeit, das sind schon alle Symptome, sodass komplett asymptomatische Fälle nicht so sehr häufig sind. Und daher eigentlich der Appell oder auch einfach der Hinweis, gerade zu den jetzigen Zeiten doch ein bisschen mehr in sich hineinhören und sollte man leichte Erkältungssymptome verspüren, dass man die dann auch ernst nimmt und dann lieber mit dem Sport runterfährt oder auch mal 2-3 Tage pausiert, um zu schauen, okay, ist das alles in Ordnung? Ist es jetzt wirklich nur mal in der Erkältungssaison einfach mal ein Halskratzen gewesen oder entwickelt sich da mehr? Wenn man sich ganz sicher sein möchte, dann einfach einen Schnelltest machen oder auch einen PCR-Test, um es wirklich auszuschließen.
Stimmt, das geht natürlich auch. Und mittlerweile ist es ja auch eigentlich relativ unkompliziert möglich.
Genau, das ist richtig. Also die meisten Hausärzte, Allgemeinärzte bieten das auch an, wenn man mit einer entsprechenden Symptomatik kommt, dass man da auch einen Abstrich schnell bekommt und man weiß innerhalb von 20 Minuten, ob man positiv ist oder nicht. Zumindest mit dem Schnelltest. Der PCR-Test ist natürlich deutlich genauer, aber auch da kann man mittlerweile innerhalb von 6 bis 24 Stunden wissen, ob man eine Infektion hat. Und wenn man den Verdacht hat, weil man vielleicht auch im Bekanntenkreis so einen Fall hatte, dann zieht man sich dann bestenfalls einen Tag mal zurück und wartet das Ergebnis ab. Wie das funktioniert, wissen wir alle. Das wurde jetzt medial doch sehr häufig auch vermittelt sozusagen. Und ich glaube, einen Tag zu Hause, das haben wir auch vorher schon mal gemacht, wenn wir mal keine Lust hatten, rauszugehen und einen Tag im Bett verbracht haben, weil es einfach so schön ist. Und wir haben eine Serie auf Netflix oder ähnlichem angeschaut. Also das sollten wir jetzt auch hinkriegen.
Das stimmt. Und das wäre auch so deine Handreichung, wie man dieser Zeit optimal weiter trainieren kann während einer Pandemie, wirklich ernsthaft in sich reinhören und dann gegebenenfalls auch beschriebene Maßnahmen ergreifen.
Ja, genau. Also letztlich auch zu jetziger Zeit empfehle ich schon, regelmäßig Sport zu machen. Man muss es, wenn man jetzt nicht wirklich leistungsorientiert ist, nicht übertreiben. Moderates Training, die ganz normalen Verhaltensweisen, die man zu dieser Jahreszeit machen sollte, beachten, dass man gut angekleidet ist, also dass man sich nicht unterkühlt, dass man ausreichend isst und trinkt, auch nach dem Training, dass man auf ausreichende Vitamin- und Mineralstoffzufuhr achtet. Also die ganz normalen Sachen kann man durchaus weitermachen, sollte man auch machen, weil letztlich schützt uns auch das vor banalen Infektionen bis auch hin zu schweren Infektionen. Sollte man aber Symptome bei sich feststellen, in sich hineinhören und merken, irgendwie fühle ich mich doch etwas anders, dann lieber wirklich auf Nummer sicher gehen, sich etwas zurückziehen, den Sport runterfahren und möglichst schnell auch einen Schnelltest oder einen PCR-Test durchzuführen. Denn was ich auch leider immer wieder feststelle, ist, dass man selbst infiziert sein könnte, auch gerne verdrängt wird und sagt, ja, ich habe ja immer mal so ein bisschen Halskratzen, ich habe ja immer mal Kopfschmerzen und ich kenne leider zu viele Fälle, die Corona-positiv waren oder Covid-positiv waren bei nur leichten Symptomen. Also lieber einmal mehr testen und wenn man es sich leisten kann, auch den Test einfach bezahlen und dann auf Nummer sicher gehen. Und wenn es dann nur eine banale leichte Erkältung ist, die dann wie gewohnt auskurieren und dann kann man auch weiter mit seinem Training fortführen. Das wäre so meine Empfehlung.
Das nehmen wir uns zu Herzen.
Genau.
Genau. Und ja, wie man motiviert bleiben kann, hast du eigentlich am Anfang auch schon ganz, ganz schön erläutert. Indem es eben ja auch tolle Alternativen gibt, die man derzeit.
Also letztlich, so schlimm die ganze Corona-Situation ist, die Pandemie trifft alle unterschiedlich stark, aber alle sind doch betroffen, birgt sie auch, wenn man einen offenen Geist hat, ganz neue Perspektiven, neue Möglichkeiten und auch viele Chancen. Und ein positiver Effekt, den wir alle sehen können, ist, dass doch immer mehr Menschen bereit sind, sich zu bewegen, um irgendwie einen Ausgleich zu finden zu der ganzen Geschichte. Man darf nicht mehr reisen, man darf viele Freizeitaktivitäten nicht mehr machen. Und die Leute suchen nach Möglichkeiten, ausgeglichen zu sein und auch einfach die Glücksgefühle, die Endorphine, die sie sich sonst vielleicht beim Shoppen geholt haben oder beim Kinobesuch haben, jetzt auf andere Art und Weise zu holen. Und man sieht vermehrt Läufer, das fing im Frühjahr doch ganz deutlich an, dass man immer mehr Läufer draußen gesehen hat. Man sieht, dass die Fahrradbranche boomt, weil sehr viele Leute auf das Fahrrad umgestiegen sind. Zum einen, um sich zu bewegen, um kleine Ausflüge zu machen, zum anderen, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, die ja doch ein großes Risiko der Infektion mit sich bringen. All das sind natürlich auch positive Effekte, die diese Pandemie mit sich bringt und die, denke ich, auch nachhalten wird. Und viele Menschen doch sich mehr auf sich selbst besinnen und gucken, was ihnen gut tut, als sie es vorher gemacht haben, zu Zeiten, in denen sie vielleicht deutlich mehr konsumiert haben, als es jetzt eben möglich ist.
Das ist dann am Ende sogar ja auch wieder etwas Positives.
Genau. Das ist immer die Frage, wie wir Dinge betrachten. Das ist immer eine Geisteshaltung. Und das ist das Schöne auch bei Sportlern. Die finden immer irgendwelche Wege, sich zu betätigen und nicht einzubrechen. Und wenn man doch mal ein emotionales Tief hat, wenn der Hänger doch mal zu groß ist, hat man meistens zumindest irgendwelche Freunde oder Teamkameraden, die einen da auch motivieren können und auch wieder rausziehen können, sodass es trotzdem immer weitergeht. Und wir am Ende, glaube ich, im Ganzen auch gestärkt aus der Situation rauskommen und auch sportlich gestärkt.
Ich glaube, das können wir genau so stehen lassen.
Schön.
Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen,
ja,
dass du
gerne.
Dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast, nochmal viele Tipps und auch Erfahrungen mitgeben konntest. Das war
sehr interessant. Ja, freut mich sehr, dass wir das Gespräch hatten.
Ja, das also die Stimmen zweier Mediziner zur aktuellen Corona-Thematik, die sicher an ganz vielen Stellen Licht ins Dunkel bringen konnten, Fragen beantworten konnten, darauf bezogen, wie man sich jetzt als Läufer richtig verhalten kann. Klar, es bleibt auch ganz viel ungewiss, chaotisch und die Welt ist irgendwie auf den Kopf gestellt. Was man wohl aber auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass wir weiter laufen können. Uns derzeit mehr Gedanken darum machen, wie wir das verantwortungsbewusst tun können, aber wir können weiterlaufen. Und das ist doch eine ziemlich gute Erkenntnis. Damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge und wünschen euch an dieser Stelle noch, dass ihr gesund und munter bleibt und das Laufen weiter genießen könnt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!